Ja, dann will ich mal mit dem experimentellen Vortrag hier beginnen und versuchen, ein Bild zu kriegen. Was soll ich denn jetzt machen? Hier auf die Maus klicken oder? Einfach mal, ich versuche das mal einfach mal. Ha. Ja, sagenhaft was. Kann man nur einfach sagen, Jacqueline ist die Größte, sie hat es auf die Reihe gekriegt. Ja, zu unserem Projekt Moneypenny, also mein Name ist Walter Roth und von meiner Seite diesmal zum ersten Mal an diesem Morgen, einen guten Morgen, gestern war es zum 12. Mal. Wir haben ein Homebanking-Programm hier ausgestellt, das heißt Moneypenny. Die Idee war, ein Maximum an Sicherheit zu erzeugen, um die etwas in Verruf geratene Electronic-Banking-Sachen dann doch mit hinreichender Sicherheit abwickeln zu können und insbesondere auch ein Programm zu schaffen, was bedienbar ist, ohne dass man erst große Mengen Manual lesen muss. Trotzdem sind wir so frei gewesen, eine Gebrauchsanweisung zu schreiben, denn Sie wissen ja, wer feige ist, liest die Gebrauchsanweisung und nicht alle sind mutig. Und insbesondere bei einem Bankprogramm sollte man vielleicht doch mal reingucken, wie das Ding denn nun eigentlich funktioniert. Es unterstützt den FinTS-Standard und den HBCI-Standard. Das sind die sichersten Standards, die, ich würde einfach mal behaupten, weltweit verfügbar sind. Es sind auf jeden Fall in Deutschland mit Abstand die besten. Und das, was man so aus USA und Britannien hört, das reißt einen nun wirklich sicherheitstechnisch überhaupt nicht vom Hocker. Also ich würde einfach sagen, die Standards sind die sichersten, die verfügbar sind. Auf jeden Fall sind sie dem Stand der Technik nach nicht zu brechen. Das heißt, wenn die Daten erstmal auf der Leitung sind, ist die Sache klasse. Und damit die Daten sicher auf die Leitung kommen, haben wir ein Live-CD-System gemacht, sodass auf dem Client ein geprüftes System startet, das also eine ganze Reihe an Programmen, die potenziell angreifbar wären, schon vorsichtshalber gar nicht enthält, sodass man dann eine bessere Sicherheit hat. So, ich bin dann mit meinen Kurzausführungen soweit am Ende. Wir sind auf Stand 213, so ungefähr 20 Meter in Richtung Hallenmitte. Und dann hoffe ich mal, es sind doch mittlerweile ein paar mehr Leute, die hier zuhören, dass wir jetzt mit dem weiteren experimentellen Programm hier problemlos klarkommen. Ja, dann.
Vielen Dank an Moneypenny. Also Stand 213, Halle 72B, zusammen mit Open Office am Stand. Und jetzt als nächstes kommt OpenSIM, Halle 72A.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Manuel Schneider. Ich habe einmal ganz kurz auf wenigen Folien zusammengestellt, warum wir das tun und was wir tun. Es geht darum, Webinhalte so zu speichern, dass sie offline nutzbar sind. Das ist speziell bei Wikipedia eine Herausforderung. Man hat zum Beispiel 100.000 Artikel aus der deutschsprachigen, oh, das ist ein Fehler, das sind eigentlich eine Million Artikel, Entschuldigung, fehlt eine Null. Eine Million Artikel aus der deutschsprachigen Wikipedia sind 7 Gigabyte, wenn man sich das so herunterladen würde. Das passt weder auf eine DVD noch auf irgendwie ein Handy oder sowas. Auf einen Schulserver vielleicht noch, aber dann hat man keine Volltextsuche und so weiter. Dann gibt es das zweite Problem, dass verschiedene Leute versucht haben, diese Probleme zu lösen. Es gibt zum Beispiel eine iPhone-App von 2006 und das hat also irgendwie die Daten in irgendeinem Datenformat abgespeichert, keiner weiß wie. Die Wikipedia-DVD wird auch nicht mal weiterentwickelt von dem Verlag, der die mal verkauft hat vor einer Weile. Was passiert denn dann? Also die iPhone-Nutzer haben nach wie vor, wenn sie es offline nutzen wollen, die Daten von 2006. Deswegen haben wir gesagt, dass wir machen einerseits ein effizientes Datenformat, dass nicht jeder das Rad von neuem erfinden muss, sondern dass er also eine sehr kompakte Version von mit Webdaten, in diesem Falle vor allem Wikipedia, aber eigentlich auch jedes andere, abspeichern kann. Er hat eine Volltextsuche, er hat eine Million Artikel, man verzeihe mir den Schreibfehler, zum Beispiel in 1,5 Gigabyte. Das passt dann also schon zum Beispiel auf ein Symbian-Gerät. Es gibt eine freie Implementation, in C++ geschrieben. Davon gibt es auch eine Bibliothek, die dann also auch andere Leute relativ einfach in ihre eigenen Applikationen, also Reader-Programme zum Beispiel, integrieren können, ohne das Dateiformat selbst implementieren zu müssen. Sie können es aber, weil es eben eine freie Dokumentation gibt, zum Beispiel wenn man es in Java oder sowas machen möchte. So sieht das Ganze am Ende aus. Das kann man sich bei uns am Stand anschauen. Es gibt verschiedene Programme, die von Drittanbietern quasi angeboten wurden, also Leute, die zum Beispiel unsere ZimLib nutzen, um ihre eigenen Programme ZIM-fähig zu machen. Wie man sieht, also für verschiedene Betriebssysteme, für diesen kleinen Ben Nano Node gibt es einen Reader, fürs Symbian habe ich erwähnt, für den OLPC, für diesen One Laptop per Child gibt es was. Es gibt einen ZIM-Reader, den wir selbst mit unserem Quellcode mitliefern, der in TNT-Net geschrieben ist, ist also ein Webserver. Wir sind zu finden in Halle 72A, also nebenan, Stand 215, bei den Massageliegen auf der Rückseite. Es gibt am Samstag von 13 bis 14 Uhr einen Workshop im Raum New York 2. Wer also Interesse hat, wir werden das so ein bisschen kommunikativ machen, auch ein Programmbeispiel machen und auch unsere URL. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Als nächstes stellt sich das Projekt OpenOffice.org vor.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Bayer. Ich bin Projektmitglied bei OpenOffice.org. Und damit ist schon mal der eine Aspekt von OpenOffice.org genannt. Es ist eine große Open Source Community und zugleich der Name einer Office Suite. Eine Office Suite, die erhältlich ist für Windows, Linux, 32-Bit, 64-Bit, Spark, Solaris, Intel Solaris und Mac OS, PPC und Intel. Und zwar immer gleichzeitig, jede Programmversion gleichzeitig für alle Plattformen und Betriebssysteme und das in einer Vielzahl von Sprachen. Was dürfen Sie sich unter einer Office Suite vorstellen? Unter einer Office Suite dürfen Sie sich vorstellen, viele Lösungen aus einer Hand für die Bürokommunikation, Textverarbeitung mit dem Writer, Formelsatz mit Math, Tabellenkalkulation mit Calc, ein Vektorzeichenprogramm Draw, Präsentationen mit Impress und ein Datenbankmodul Base. Das ist das, was das Programm zu bieten hat. Was hat Ihnen das Projekt OpenOffice.org in Zusammenarbeit mit dem Verein OpenOffice.org Deutschland e.V. hier auf dem Linux-Tag zu bieten? Als erstes stellen wir Ihnen die neue Programmversion 3.2.1 vor, die vor wenigen Tagen erst veröffentlicht wurde. Wir stellen Ihnen gerne die Variante Portable OpenOffice.org vor. Das ist eine Variante für den USB-Stick, sodass Sie Ihre Präsentation überall halten können, überall wo Windows installiert ist. Unter Linux ist es ja meistens ohnehin schon von Haus aus verfügbar. Außerdem sind wir mit Vorträgen hier vertreten. Einer war leider schon vorgestern, aber morgen haben Sie noch einmal die Gelegenheit, zwei Vorträgen zuzuhören, nämlich Christoph Noack wird einen Vortrag zum Projekt Renaissance oder Renaissance halten um 15 Uhr und Andreas Mantke, der mich darauf hinweist, dass ich weniger als eine Minute noch habe, wird einen Vortrag zum automatischen Generieren von PDFs mit OpenOffice.org um 15.30 Uhr morgen halten. Natürlich beantworten wir alle Ihre Fragen, Anwenderfragen, Migrationsfragen, Kompatibilitätsfragen. Wir weisen Sie auf unsere Kongresse hin, einmal den internationalen Kongress dieses Jahr in Budapest. Da informieren Sie sich bitte unter oocon.org und in München im 16. und 17. November den Kongress für Wirtschaft und Verwaltung oookwv.de. So, außerdem haben wir noch Bücher, Fanartikel, Schlüsselbändchen und die beliebten weißen T-Shirts, Kaffeetassen und was man sonst noch so braucht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gerüchteweise habe ich gehört, dass es heute Abend sogar eine Standfete geben soll bei OpenOffice.org. So. Ja, also habt ihr auch die Möglichkeit, heute Abend nochmal vorbeizuschauen oder morgen natürlich die Vorträge zu besuchen. Und als nächstes ist Debian dran.
Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte noch mal ganz kurz was über Debian sagen und so, wie ich das im Prinzip meiner Mutter erklären würde, was ich da mache. Habe ich lange darüber nachgedacht und ich habe gesagt, ich fange einfach mal so an. Was ist denn Linux? Stell dir mir vor, ich bin ein Nutzer, der sich ganz fröhlich einen neuen Computer gekauft hat, hat da was gehört, da gibt es irgendwelche kostenlose Software, die heißt Linux und dann installiere ich mir das mal. Und hat festgestellt, das kann man sich irgendwie aus den Quellen kompilieren und dann brauche ich irgendwie eine grafische Oberfläche. Dazwischen ist schon sehr viel Arbeit. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß das. Ich verkürze das so weit, dass nur Bildchen funktionieren. Er möchte dann natürlich auch noch einen Browser haben und er möchte auch ein Mail-Programm haben. Und das ist so ungefähr der Stand, den man bekommt bei proprietären Betriebssystemen. Wenn man das geschafft hat, ist man schon nicht mehr ganz so fröhlich, weil das ist doch eine ganze Menge Arbeit. Und wenn es darum geht, eine professionelle Office-Suite noch zu installieren, die man auch hier kostenlos bekommen kann, oder ein Textsatzsystem, oder ich möchte ein schönes Malprogramm haben, dann ist das schon eine ganze Weile Arbeit. Und wenn ich mir dann auch noch einen Webserver installieren möchte und eine Datenbank, dann ist das für den Nutzer, der ganz fröhlich und frisch mit seinem Computer angefangen hat, eine ziemliche Arbeit. Ich würde sagen, wenn er richtig gut ist, hat er das vielleicht in 2 Wochen erledigt oder so. Und das ist natürlich eine Arbeit, die einem andere abnehmen. Und zwar gibt es das in Form einer Distribution. Eine Distribution ist etwas, wo man in den Laden geht und sich etwas kauft. Das heißt, man muss da Geld für ausgeben, wenn man das Linux haben will. Und das ist genau der Punkt, wo meine Freunde sagen, das ist ja gar nicht kostenlos. Aber das ist einfach die Arbeit, die da drin steckt. Und das ist eine ganze Menge und die will man eigentlich nicht selber machen. Was ist nun Debian? Debian ist auch eine Distribution. Die funktioniert dann wieder aber ohne Geld, weil dort also sehr viele Leute, jeder sein einzelnes Teil beiträgt. Und jeder einzelne Interesse hat, das Gesamtsystem funktioniert und auf diese Art und Weise arbeiten wir zusammen, so eine Community-Edition. Ich bin ursprünglich mal mit dem Programm WordNet dazugekommen. Ich habe inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Pakete ich habe, die sind auch alle Team-Maintained. Team-Maintained heißt, toll, ein anderer macht es. Das ist wunderschön, wenn dann andere Leute für einen die Arbeit machen. Insofern entsteht ein sehr schöne Community auch. Wir haben hier auch eine kleine Mini-Debian-Konferenz, wer da gucken möchte, unten. Darauf möchte ich hinweisen. Mein spezielles Projekt ist, Debian hat 29.000 Programmpakete, sehr viel für den Nutzer am Anfang, wenn er die DVD hat, auch sehr unfreundlich, er ist unbefriedigt, weil er nicht weiß, was er braucht. Da gibt es dann sogenannte Debian Pure Blends, die wie Linsen wirken und sozusagen das präsentieren, was einen eigentlich interessiert. Wenn ich jetzt also Lehrer bin in der Schule oder wenn ich Mediziner bin, dann gucke ich durch diese Linse auf das Debian drauf und finde sehr schnell das, was mich wirklich interessiert. Und darüber werde ich heute auch nochmal 16 Uhr einen Vortrag halten. Wenn das interessiert, der kann gerne kommen. Das wäre es eigentlich schon.
Vielen Dank. Ihr habt vielleicht alle auch dieses Tagesprogramm gesehen, was in den Vortragssälen auslegt. Und auf der Rückseite, zweite Spalte, ist nochmal das Programm von der Mini-Debian-Konferenz, die noch heute stattfindet. So, als nächstes stellt sich FSFE vor.
Hallo. So, die Projekte haben das ja schon mal vielleicht ein paar Mal gehört, aber ist ja nicht schlecht, das nochmal zu hören, weil die machen ja alle die gleiche politische Arbeit, ob sie wollen oder nicht, und können vielleicht dann morgen den Vortrag schon selbst den Leuten am Stand geben. Software ist heute überall, in ganz vielen Bereichen, und Software wird noch in viel mehr Bereichen sein. Es ist in ganz normalen Computern, in Laptops, aber eben, wenn wir rausgehen auf die Straße oder gerade unseren Eltern das erklären wollen, was da passiert, in den Mobiltelefonen haben wir auch Software drin und in Autos haben wir Software, in Zügen haben wir Software, in Aufzügen haben wir Software, in immer mehr Häusern ist Software drin, die Heizung, in allen Bereichen ist Software und es wird noch viel mehr. Wenn ich von heute auf morgen die Software bei euch ausschalten kann, dann ist es nicht gut für euch. Und wenn ich bestimmen kann, was ihr mit den ganzen Geräten machen könnt, wo eure Software drauf läuft, dann habe ich ziemlich viel Macht über euch und könnte vielleicht sagen, na, gebt mir doch mal ein bisschen was, damit ich das nicht tue. Und Hier die zwei älteren Herren auf den Folien, das sind Herr Montesquieu und Herr Locke. Das sind so die Urväter der Gewaltenverteilung, kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Und die haben gemeint, es ist wichtig in der Demokratie, dass Macht verteilt ist. Das heißt, dass jeder in dem System so viel Macht hat, dass er jemand anderem nicht extrem schaden kann und dass es ausbalanciert ist. Das heißt, ich kann meinem größten Widersacher eine von den Positionen geben. Bei Software, wenn ich einfach für euch allen die Software ausschalten kann, ist es nicht gut. Wenn wir zwei entscheiden, wem wir die Software ausschalten, dann ist es auch noch nicht so gut. Wenn aber ganz viele Leute entscheiden, was mit der Software gemacht werden kann und was nicht, dann ist es besser für unsere Gesellschaft. Und genau dafür arbeitet die FSFE, dass die Kontrolle über die Software verteilt ist. Und wie erreichen wir das? Wir erreichen das dadurch, dass Software frei ist. Was heißt das? Freie Software gibt dem Benutzer, den Anwendern, die vier Freiheiten, die Software für jeden Zweck zu verwenden, die Software zu verstehen, die Funktionsweise anzuschauen, also den Quellcode zu studieren, die Software weiter zu verbreiten, also eine Kopie zu machen, an andere Leute weiterzugeben und die Werkzeuge, die wir haben, zu teilen und die Software wieder zu verändern oder zu verbessern und dadurch auf unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das Schöne bei freier Software ist, es ist nicht nur gesellschaftlich gut, sondern es ist auch wirtschaftlich gut. Das sehen wir an den ganzen Firmen, die hier auch ausstellen. Was wichtig ist, Demokratie braucht freie Software. Freie Software braucht euch. Schaut euch hier um, schaut euch die Projekte an, schaut euch die Firmen an, was sie machen. Kauft freie Software, verkauft freie Software für richtig viel Geld. Und ich habe es gestern in meinem Vortrag gesagt, 2020 ist eine gute Zahl, das ist eine schöne Jahreszahl für die letzte unfreie Softwarefirma, die insolvent geht. Von daher haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber wenn alle mitmachen, dann schaffen wir das. Kommt an unseren Stand vorbei, informiert euch, was ihr machen könnt und vielen Dank.
Ja, ihr findet die FSFE hier in Halle 72B, da hinten an der Wand. Und wenn man in diese Richtung schaut, sieht man schon gleich das nächste Projekt. Es stellt sich nämlich M23 vor.
Nächste Seite, oder? Okay, guten Morgen, mein Name ist Hauke Gurs-Habermann, wie schon angedeutet, schräg gegenüber ist der Stand, gar nicht zu übersehen. M23 ist eine Softwareverteilung. Das bedeutet, dass man mit einem zentralen Server viele Rechner innerhalb des Netzwerkes aufsetzen und installieren, administrieren kann. Das fängt an bei der Partitionierung und Formatierung, installiert ein Betriebssystem, in unserem Fall Debian oder Ubuntu, aber schließt eben auch weitere Managementfunktionen mit ein. Von Anfang an haben wir einen großen Fokus darauf gelegt, das Ganze sollte einfach zu benutzen sein. Darum haben wir uns dafür entschieden, dass sich alle Funktionen per Webbrowser steuern lassen. Und es gibt dieses einfache Drei-Schritte-Setup. Das heißt also, als erstes fangen wir an, wir packen den Rechner aus, wenn wir einen neuen haben, stellen den irgendwo hin, schließen ihn ans Netzwerk an. Dann brauchen wir als einzige Information eigentlich bloß die MAC-Adresse. Darüber wird dieser Rechner eindeutig identifiziert. Diese Informationen geben wir zusammen mit IP-Adresse, wie soll der Rechner heißen und so weiter, oben ein. Dann fährt dieser Rechner hoch, macht eine Hardware-Erkennung, schickt das zurück an den M23-Server. Dort kann ich diese Informationen wiederum sehen, kann diesen Rechner frei partitionieren und formatieren, Betriebssystem auswählen, installieren. Und der dritte Schritt ist dann, ich kann Software installieren und deinstallieren, updaten, wie ich möchte. Die Funktionalität geht allerdings darüber hinaus. Einfach hier exemplarisch ein paar Funktionen aufgelistet. Installation, Deinstallation, Updates. Man kann auch Zusammenstellung von Paketen installieren. Das ist praktisch, wenn man fürs Büroumfeld gleich eine komplette Auswahl haben möchte und die installiert. Man kann vorhandene Debian und Ubuntu-Systeme, die vorher schon installiert wurden, mit M23 weiter managen. Man kann virtuelle Clients installieren auf M23 Clients oder dem Server. Wenn man wirklich viele Rechner hat, gibt es auch die Masseninstallation. Dort legt man einen Client an, einen virtuellen Client, und kann diesen auf beliebig viele wirklich real existierende Clients ausrollen und passt bloß die Informationen an, die sich unterscheiden. Es gibt auch eine Reihe von Entwicklungstools, mit denen man wirklich jede Funktion von M23 an eigene Bedürfnisse anpassen kann. Man kann auch direkt über die Oberfläche Pakete erstellen, Skripte erstellen, mit denen man Funktionen direkt nachrüsten kann, die noch nicht enthalten sind. Am M23-Stand können wir das alles auch nochmal genau zeigen. Also wie gesagt,